Wir haben von Andreas gehört, den Psalm, und dort wird gebetet: Gott, ich zeige dir den Weg und ich leite dich mit meinen Augen. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du das tust durch diese Predigt, dass du uns den rechten Weg zeigst und dass du uns leitest und führst. Sprich du heute zu uns und öffne du unsere Herzen. Amen. In der Predigt geht es um die Vergebung. Und wir schauen heute an, ein Mensch, der sich gesehnt hat, der bedürftig war nach Vergebung. Und wir sehen Jesus, der genau mit diesem Auftrag zur Erde gekommen ist, die Vergebung. Dann behandeln wir heute auch die Heilung, körperliche Heilung, was Jesus auch geschenkt hat. Und dann am Schluss kommen wir auf den Auftrag zu sprechen, den wir als Christen an unseren Mitmenschen haben. Und dazu die Geschichte von der Heilung des Gelähmten aus Matthäus 9. Und wer eine Bibel dabei hat, darf sie gern hervornehmen, um mitzulesen. Matthäus 9, die Verse 1 bis 8. Da stieg Jesus in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Die Geschichte beginnt mit der Angabe, dass Jesus in ein Boot steigt und hinüber in seine Stadt fährt. Seine Stadt ist Kapernaum. Ihr wisst vielleicht, Jesus ist in Nazareth aufgewachsen, aber Kapernaum war der Ort von seinem ersten Wirken. Dort hat Jesus eine Zeit lang gewohnt und dort hat er eine Zeit lang gelebt und viele Taten und Wunder getan und gepredigt. Und ich lade euch jetzt ein, mit Jesus in das Boot zu steigen und über den See zu fahren nach Kapernaum. Und in Kapernaum, dort beweist Jesus seine ganze Vollmacht. Jesus hat in der vorliegenden Zeit gerade einen Sturm gestillt, als sie nämlich über den See gefahren sind. Und auf der anderen Seite hat er einen Dämon ausgetrieben. Aber das, was Jesus hier wieder tut in Kapernaum, das übersteigt eine Sturmstillung und eine Dämonenaustreibung. Jesus beweist hier seine göttliche Vollmacht, indem er hier die Sünden vergibt. Es kommt nämlich, als Jesus in Kapernaum ankommt, kommt nicht ein Sturm auf ihn zu und auch nicht ein böser Geist, sondern ein Gelähmter wird vor Jesus gebracht. Und Matthäus berichtet einfach, dass da der Gelähmte auf einem Bett oder auf einer Liege, es war eine Matte, auf einem Bett zu Jesus gebracht wurde. Und wenn wir das, Matthäus schreibt es so, aber bei Markus und Lukas, dort lesen wir noch ein bisschen mehr, nämlich, dass Jesus in einem Haus predigte. Und dass viele Menschen wollten Jesus hören und sie bedrängten ihn. Da war es gestunk ist gsi. Also viele Leute, die wollten Jesus hören. Und die vier Freunde, die den Gelähmten getragen hatten, die kamen nicht durch. Aber die vier Freunde, die waren mutig, sage ich euch. Sie haben den Gelähmten auf das Dach des Hauses transportiert, haben ein Loch in das Dach gemacht und haben den Gelähmten direkt vor Jesus hinuntergelassen. Von dem schreibt Matthäus nichts. Dafür konzentriert sich Matthäus auf das Wesentliche, nämlich auf das, was Jesus gesagt hatte. Und das beschäftigt auch uns, was Jesus gesagt hat. Nämlich der Gelähmte wird zu Jesus gebracht. Und da heißt es, dass Jesus gesagt hat, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt könnte man sagen, aber Jesus, da wird doch ein Gelähmter vor dich gebracht. Da musst du doch sagen, steh auf deine Beine. Wieso vergibst du jetzt die Sünden, wenn doch da ein Gelähmter, das offensichtliche Problem war ja die Lähmung von diesem Mann und nicht die Sünde. Aber wir haben ja eben gelesen im Text, dass Jesus die Gedanken der Pharisäer lesen konnte oder dass er die Gedanken der Pharisäer kannte. Und wir sehen, Jesus sieht nicht nur das Oberflächliche, nicht nur die lahmen Glieder, er sieht den Menschen in das Herz. Und er sieht dort bei diesem gelähmten Mann eine Seele, die hilfeschreiend war. Die war auf der Suche nach Hilfe. Sie war auf der Suche nach Wertschätzung, nach Annahme. Sie war auf der Suche nach Vollkommenheit, nach Frieden im Herzen. Ja, in diesem Menschen, da hat es einen Riss gegeben. Es gab im Menschen mal einen Zustand der Vollkommenheit. Der Mensch in Gemeinschaft mit Gott. So zu diesem, das ist eigentlich der ursprüngliche Berufung des Menschen, die Gemeinschaft mit Gott, diese Vollkommenheit. Und da klaffte ein großer Riss in der Seele dieses Menschen. Da war etwas durcheinander. Und das Bedürfnis von diesem Menschen war die innere Vollkommenheit, die Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus hat das gesehen, dieser Riss in der Seele von diesem Mann. Gut, dieser Mann war kein Überflieger in seinem Leben. Er hatte ein schweres Gebrechen und damit waren auch große soziale Probleme. Er konnte nicht arbeiten, es gab keine Versicherung, war immer auf die Hilfe von anderen angewiesen. Er konnte seine Aufgabe vielleicht als Familienvater nicht wahrnehmen. Und er hat sicher viel nachgedacht über sein Leben und wieso Gott ihm diese schwierige Sache zumutet. Aber das eigentliche Problem, was Jesus hier anspricht, ist dieser klaffende Riss in der Seele von diesem Mann. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dieser Mann ist zu Jesus gebracht worden wegen seiner Lähmung, aber eigentlich hätte das Jesus zu allen diesen Menschen sagen müssen. Eigentlich hätte jeder auf dieser Matte vor Jesus liegen sollen. Die Träger, die den Gelähmten hingebracht haben, sie hätten auch auf dieser Matte liegen sollen und Jesus hätte ihnen auch die Vergebung der Sünde zusprechen sollen. Sie hatten das auch nötig. Und auch die Pharisäer, die hier über diese ganze Situation geurteilt haben und so, sie hatten auch die Vergebung der Sünde nötig. Und wenn Jesus hier in das Herz hineinschaut, dann legt er einen Fokus auf das Unsichtbare. Es ist nicht sichtbar, dieser Riss, ja? Wir sind Weltmeister im Zudecken von diesem Riss. Wir können gut kleistern und verkleben. Aber Jesus hat auf das Unsichtbare den Fokus gelegt. Und die Bibel sagt, dass das Sichtbare ist vergänglich und das Unsichtbare ist ewig. Das Sichtbare, unser Körper, der ist vergänglich. Und jeder, der von Jesus geheilt wurde, der ist wieder gestorben. Und Jesus hat das Unsichtbare gesehen. Und mit dem Unsichtbaren, da ist auch die Macht des Teufels über uns gemeint. Die Macht der Sünde. Wenn wir die Hilfe von Jesus noch nicht in Anspruch genommen haben, dann stehen wir unter einer Macht, die hindert uns, das Gute zu tun. Zum Beispiel wollen wir den Eltern gehorchen, wir wollen der Ehefrau Danke sagen, wir wollen bei der Arbeit fröhlich sein, aber anstatt dass wir gehorchen, rebellieren wir, anstatt dass wir Danke sagen, kritisieren wir, und anstatt dass wir uns über die Arbeit und Arbeitskollegen freuen, schimpfen wir. Und dann fühlen wir uns als Versager. Und dieser Riss wird noch größer und wir danken, nein Gott, ich kann jetzt nicht zu dir kommen. In meinem Herzen ist so ein Durcheinander, ich muss da zuerst ein bisschen Ordnung bringen. Die Sünde ist eine Kraft, die zieht uns von Gott weg und unsere Gottlosigkeit, dieser Riss wird größer in unserem Leben. Und diese Not hat Jesus gesehen bei diesem Mann. Man kann sagen, Gott sei Dank für diese Krankheit bei diesem Mann. Durch diese Krankheit wurde er zu Jesus gebracht. Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er das ganze Leben gesund und munter ist, aber die ewige Strafe tragen muss, ewig in dieser Zerrissenheit leben muss? Und Jesus sagt, es ist besser, als Krüppel in das Himmelreich zu kommen, als ewig die unter dem Zorn und unter der Strafe von Gott zu sein. Und ich muss sagen, die Sünde ist nicht nur ein Problem zwischen mir und Gott, diese Zerrissenheit ist auch ein großes Problem unter uns. Ja? Wie viele Beziehungen sind kaputt, weil wir die vier schwierigsten Worte nicht sagen können, es tut mir leid. Weil wir einander nicht vergeben können. Und ich würde sagen, es ist, in manchen Beziehungen wäre es nötig, dass wir von Gott Vergebung erhalten und diese Vergebung auch weitergeben können. Ich würde auch sagen, so als Laie, manches Magengeschwür wird es nicht geben, wenn wir ein bisschen vergeben könnten. Wenn wir einen Nachbarn sehen und das zieht es uns den Magen zusammen, ja, das ist nicht gut für die Gesundheit. Und wir haben gelesen im Psalm 32, da sagt David, erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch dann wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Die Sünde hat auch einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Also dieser Mensch hatte ein inneres Bedürfnis und das war die Heilung, die Wiederherstellung, die Vollkommenheit. Wir sehnen uns ja nach der Vollkommenheit, nach ewigem Frieden, nach ewiger Freude, aber wir erhaschen es nicht bei aller Freude und allem Schönen auf dieser Erde. Wir erhaschen es nicht, aber Jesus muss es uns geben. Jesus muss uns die Vergebung zusprechen. Ja, und genau wegen dass wir inneren Frieden haben, genau mit diesem Auftrag ist Jesus auch auf die Erde gekommen. Und der Teufel, der Schlingel, der will uns mit aller Kraft davon abhalten, Jesus auf die Worte von Jesus zu hören und uns in dem Machtbereich der Sünde zu halten, sodass wir nicht inneren Frieden erhalten. Von den Worten von Jesus ablenken, das möchte er. Und bei den Schriftgelehrten sehen wir es gut. Die Schriftgelehrten haben nämlich nicht erkannt, mit was für einem Auftrag Jesus hier gekommen ist. Sie haben gedacht, man kann durch Fleiß und gute Werke gerecht werden. Und sie erkannten nicht, dass Jesus hier, der von Gott gekommene Retter ist, der inneren Frieden schenken kann. Die Pharisäer hatten keine Probleme mit den Wunden, die Jesus getan hatte. Dass er heilte und Wasser zu Wein machte und Tote auferweckte. Und es gab ja vor Jesus schon Propheten, die haben genau diese Wunder getan, die Jesus auch getan hatte. Zum Beispiel Elisa, er hat mit 20 Brot eine ganze Menschenmenge versorgt und es hatte noch übrig. Er hat den toten Knaben der Schunamiterin zum Leben erweckt. Er hat den aussätzigen Neumann geheilt. Und er hat eine ganze Armee zuerst blind gemacht und dann wieder sehend gemacht. Das war nicht das Problem, dass Jesus Wunder tat. Was die Schriftgelehrten nicht haben konnten, ist, dass Jesus Sünden vergibt. Und das ist genau der Kernauftrag von Jesus. Und wenn wir Mühe damit haben, oder wenn es ein Ziel vom Teufel ist, dann will er es streitig machen, dass Jesus wirklich die Sünden vergeben kann. Weil wenn ein Mensch die Sündenvergebung annimmt, dann hat der Teufel jede Macht über diesen Menschen verloren. Und so ist es auch heutigen Tages für viele inakzeptabel, dass Gott in Person auf die Welt gekommen ist. Jesus mag ein untergeordnetes Wesen von Gott sein. Oder er mag ein Mensch gewesen sein, besonders von Gott begabt. Aber er darf nicht Gott sein. Aber er muss Gott sein, sonst kann er Sünden nicht vergeben. Stellt euch vor, ich fahre mit dem Auto von meinen Eltern und fahre den Rückspiegel ab. Dann kann doch nicht mein Nachbar kommen und sagen, du, es ist schon gut. Oder wenn ich meine Eltern beleidige, dann kommt doch nicht mein Freund kommen und sagen, du, es ist schon okay, es macht nichts. Nein, meine Eltern selber müssen mir vergeben. Und so ist Jesus auf diese Erde gekommen, Gott selber ist auf diese Erde gekommen, um mir zu vergeben. Einen Rückspiegel kann man bezahlen, ja. Aber das, wo mit dem Ungehorsam, mit dem wir bei Gott in Schulden sind, das, was wir bei Gott schuldig sind, mit dem, was wir nicht getan haben oder was wir getan haben, was nicht gut ist, das können wir nie bezahlen. Aber Jesus hat diese Schuld bezahlt. Am Kreuz hat er die Wiedergutmachung, hat er alles wieder gut gemacht. Und ich darf inneren Frieden haben, dieser Riss, diese Zerrissenheit darf wieder heil werden. Und so ist der erste Auftrag von Jesus Christus die Vergebung der Schuld. Gleich im selben Kapitel, Kapitel 9, Vers 13, da schreibt Matthäus, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, warum? Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen. Und Matthäus schreibt auch, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, dass ich mein Leben als Lösegeld gebe für viele, um die Menschen frei zu kaufen aus der Macht der Sünde. Und so will Jesus nicht einfach ein charismatischer Mann sein, der vor vielen Jahren gelebt hat, sondern er will mein persönlicher Retter sein. Mein persönlicher Retter. Nicht der Retter von meiner Mutter oder nicht der Retter von meinen Trägern, die mich zu Jesus gebracht hat. Nein, er will mein Retter sein. Er will ihr persönlicher Retter sein. Schaut, am Ende der Bergpredigt, da stehen auch erschütternde Worte von Jesus. Da wird nämlich das Ende der Welt beschrieben, wie viele Menschen zu Jesus kommen. Und diese Menschen sagen, Jesus, wir haben doch in deinem Namen. Und dann weisen sie prophetische Reden vor, sie weisen Dämonenaustreibungen vor, sie weisen viele Wunder, die sie getan haben im Namen von Jesus vor. Und Jesus muss ihnen sagen, weicht von mir, ich habe euch noch nie gekannt. Ich habe euch noch nie gekannt. Es geht darum, dass wir Jesus persönlich kennen. Es geht nicht darum, was Gott alles an uns tut, Wunder und große Sachen. Es geht auch nicht darum, was Gott durch uns tut, sondern es geht darum, dass wir Jesus als persönlichen Heiland kennen. Ja, und so kann man sagen, dieser Mann, der hier gelähmt war, hat durch seine Lähmung, durch seine äußeren Schwierigkeiten zu Gott gefunden und zu innerem Frieden, zu dieser Erlösung, zu dieser persönlichen Beziehung mit Gott. Und eigentlich braucht jeder von uns so eine Beziehung mit Gott. Und wer noch nie auf dieser Matratze bei Jesus gelegen hat, der sollte schleunigst einmal darauf liegen. Vielleicht ist es heute, dieser Zeitpunkt da gekommen, diese große Hoffnung, diese Versöhnung, der innere Friede von Gott anzunehmen. Jesus ist über diese Erde gegangen und hat Spott erduldet und unsere ganze Menschheit erduldet. Er hat die ganze Schuld der Welt auf sich geladen und hat die Schuld auf das Kreuz hinaufgetragen und hat dort die Vergebung bewirkt. Er ist wieder auferstanden und sitzt zur Rechten des Vaters. Und wer an ihn glaubt, der darf auch diese Hoffnung auf die Auferstehung und auf ewiges Leben haben. Man kann sagen, Heil, das ist Heil, die innere Friede, das muss sein. Es kommt nicht so sehr auf die äußerliche Zurechtstellung an. Und dann tröstet Jesus. Jesus sagt hier, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Sei getrost. Trost heißt Vertrauen, hat einen Zusammenhang mit dem englischen Wort Trust, Vertrauen, Trost. Ja, und Vertrauen hat man in einen guten Freund, der bei einem ist, der einem beisteht. Und so möchte auch Jesus mein Freund sein und mein Begleiter. Er möchte mich an meiner Hand nehmen und mich durchs Leben führen. Er möchte ihnen zusagen, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. vertrau mir, sei getrost. Dann sagt er, mein Sohn, alle, die an Jesus glauben, denen gibt Gott Macht, Kinder von Gott zu sein. Ein Kind von meinen Eltern zu sein, das heißt, ich komme von meinen Eltern her. Und wenn ich ein Sohn von Gott bin, dann hat Gott etwas Neues in mir geschaffen, etwas Neues in mir gezeugt, das von Gott herkommt. Ich darf eine neue Identität haben und das ist die Kindschaft von Gott. Sei getrost, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Was ist hier passiert, wenn Jesus sagt, deine Sünden sind vergeben? Ich möchte es noch einmal sagen, ein Mensch wurde aus der Gottesferne hinausgerissen und in die Gegenwart von Gott gestellt. Er muss keine Angst mehr haben vor dem göttlichen Gericht. Und der Satan, der den Menschen verklagt und sagt, der gehört mir, der gehört in mein Reich, er ist unrein und Schuld lastet auf ihm, er darf nicht zu dir kommen, Gott. Dieser Verkläger muss verstummen, weil Jesus aufsteht und sagt, nein, halt, ich habe für diesen Menschen bezahlt, er gehört mir. Satan hat kein Anrecht mehr auf ihn. Ich habe am Kreuz bezahlt für seine Schuld, es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Also die Sündenvergebung ist etwas Gewaltiges, Befreiendes, Schönes, Frohmachendes. Und das hat dieser Mensch erfahren. Also das Erste, was Jesus zu dem Mann sagt, ist im Vers 2, sei getrost, meine Sünden sind dir vergeben. Das Zweite, was Jesus sagt, ist, steh auf, hebe dein Bett und geh heim. Jesus heilt den Menschen. Und Jesus hat auch heute noch die Macht zu heilen. Und es ist so, dass es Gott so eingerichtet hat, dass in der Gemeinde Menschen begabt sind mit einer speziellen Gabe, die heißt, gesund zu machen. Das heißt, Menschen, die krank sind, helfen, dass sie Besserung erfahren, dass es besser wird mit ihnen. Das kann sein durch Hilfe oder durch Pflege oder durch Arznei. Und das alles begleitet vom Gebet. Es gibt Menschen, die haben diese Gabe, gesund zu machen. Und dann hat es Gott auch so eingerichtet, durch den Heiligen Geist hat Jesus uns so als angeleitet, dass wir Älteste haben, die den Auftrag haben, für Menschen zu beten, die krank sind. So machen wir es auch heute. Also so handhaben wir es auch heute in unserer Gemeinde. Wenn Kranke da sind, dann beten wir, dann beten die Ältesten für sie. Und dann heißt es, die Ältesten beten und streichen ein wenig Öl auf die Stirn. Und dann heißt es, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Es ist so, dass die Heilung, auch die äußere Heilung und Zurechtstellung, das ist auch eine Gabe und eine Macht von Gott. Und es ist wichtig, dass wir unsere erste, dass wenn wir krank sind, dass unsere erste Ansprechperson, dass es Gott ist. Als ich mit Rahel im Spital war und Josia zur Welt gekommen war, da wurden uns so Kügelchen haben wir angeboten bekommen, homöopathische Kügelchen, und ich habe nachgeschaut, die Hälfte aller Medikamente sind homöopathisch. Und ich bin ein bisschen wütend geworden, dass man uns das angeboten hat. Ich habe nichts gegen Naturheilmittel. Gott hat Wurzeln und Kräuter und Blätter und so hat er geschaffen, damit es uns besser geht. Aber Besserung durch solche Kügelchen kommt bestimmt nicht von Gott. Weil Gott hat nicht angeordnet, dass wir durch Zauberei geheilt werden. Ist ein bisschen provokativ, gell? Sondern, dass wir durch das Gebet geheilt werden. Vielleicht, wenn du jetzt nicht glauben kannst, dass Gott helfen kann, dann darfst du ruhig glücklich werden mit den Zuckerkügelchen. Aber wenn du gläubig bist, dann musst du wissen, Gott ist der erste Ansprechperson in Sachen Heilung. Und es ist vielleicht ein Schritt des Gehorsams, dass man die Ältesten anruft, weil Joshua Meyer ein Telefon macht und einen Termin macht, dass man für sich beten lässt. Dann verheißt es, dass Gott verheißt, dass es besser mit ihm wird. Das kann heißen, dass eine Heilung geschieht von 0 auf 100. Ich glaube an die Macht von Gott. Es kann aber auch sein, dass Gott uns eine langsame Besserung, dass es besser wird von diesem Zeitpunkt an, wenn wir für uns beten haben lassen. Oder dass Gott uns die Kraft gibt, eine Krankheit zu tragen. Schlussendlich haben wir Gottes Macht nicht im Griff. Wir können nicht über Gott verfügen. Ja? Aber wir wollen zu ihm kommen, als der unser Arzt ist, als der heilen kann. Nicht nur die inneren Gebrechen, sondern auch die äußeren. Jetzt kommen wir noch zu dem missionarischen Auftrag. Wenn wir hier aus diesem Text genommen haben, dass zuerst, an erster Stelle Jesus die innere Heilung, wenn das an erster Stelle ist, dann müsste es auch unsere erste Leidenschaft sein, unser erstes Anliegen, dass Menschen die Vergebung der Sünden empfangen. Ich habe ein bisschen nachgedacht, wir beten ja oft für andere Menschen. Und wenn jemand krank ist, dann beten wir besonders und wir wollen auch für das Vreni beten, die jetzt große Schmerzen hat. Aber wir sollten noch viel mehr Ausdauer haben, für Menschen zu beten, die noch unter der Macht des Teufels sind, die noch nicht diese Vergebung empfangen haben. In unserem Umfeld gibt es Menschen, die leiden unter der Sünde. Die können nicht mehr mit ihren Eltern reden, weil sie Streit haben. Die können nicht mehr mit ihren Geschwistern reden. Und sie müssen die Vergebung empfangen von Jesus. Und wir als Christen haben da eine unersetzliche Rolle. Ich habe ja erzählt, dass es 4 Freunde gab, die haben diesen Mann zu Jesus gebracht. Und im Text heißt es, vielleicht ist es euch aufgefallen, Jesus sah ihren Glauben, den Glauben der Freunde, die Hoffnung und die Zuversicht der Freunde für ihren gelähmten Mann hatte ihre Wirkung, hat dazu gebracht, dass dieser Mensch Vergebung empfangen hat. Und wir müssen auch zusammenspannen, dass wir Menschen gemeinsam, mein Anliegen ist, dass wir sie gemeinsam vor Jesus bringen. Dass wir gemeinsam für Menschen beten, am besten zu viert. Wir wollen nicht alleine für Menschen kämpfen und um sie ringen, dass sie zu Jesus finden. Vielleicht betet dein Ehepartner schon für einen Menschen, einen Nachbarn. Dann hilf ihm, mitzutragen. Er kann nicht alleine tragen. Du musst ihm helfen zu tragen. Und dann hat dieser Nachbar vielleicht noch ein gläubiges Kind. Das hilft auch noch tragen, den Nachbarn zu Jesus. Und dann hat der Nachbar noch eine gläubige Coiffeuse. Die betet auch. Dann seid ihr schon zu viert, die helfen, tragen diesen Menschen zu Jesus. Vielleicht seid ihr 2 gläubige Schüler in der Schule. Ihr betet zu zweit und ihr wählt einen aus und betet für diesen mit dem Ziel, dass er zu Jesus findet. Dann hat dieser Mitschüler noch einen gläubigen Musiklehrer. Der betet auch für ihn. Seid ihr zu dritt? Dann hat er noch ein gläubiges Grossi. Das betet auch. Und dann seid ihr zu viert. Und zu viert schiebt ihr diesen Menschen zu Jesus, dass er ihn heilen kann. Oh, und ein besonderes Anliegen. Ein Kind, das auch zu Jesus gebracht werden soll. Und ich will auch helfen und mittragen und beten, dass es Jesus findet. Vergesst das Tragen nicht, meine Lieben, das Mittragen, und zwar miteinander das Mittragen. Vielleicht hilft ein Zettel an einen Kühlschrank, dass wir es nicht vergessen, das Tragen. Und Gott schenke uns Kreativität und Mut. Also die 4 Freunde, was die für Mut hatten und wie kreativ sie waren. Also das wäre mich also nicht in den Sinn zu kommen, das Dach abzudecken. Aber Gott hat ihnen diese Idee gegeben. Und sie waren vorsichtig, sage ich euch. Sie waren vorsichtig, als sie diesen Mann getragen haben, dass er nicht ausschlüpft, dass er nicht stößt, wo sie die Treppe hinaufgegangen sind zu dem Haus, dass er nicht runterfällt. Diese Menschen waren vorsichtig. Wir wollen auch vorsichtig sein. Beim Dach abdecken, dass nicht Jesus und seine Zuhörer versticken im Raum, weil es so stübt. da waren die Menschen vorsichtig. Wir wollen mutig sein und uns einfallen lassen, Kreativität und vorwärts, und wollen gleichzeitig vorsichtig sein mit den Menschen. Diese Predigt geht weiter in ihrem Leben. Wenn sie heute hier sind und vielleicht von Vieren getragen sind auf dieser Matte, dann will ihnen Jesus heute begegnen. Er will sie ansprechen und er will sie heute zu einem Himmelsbürger machen mit Zukunftshoffnung. Und das geschieht, indem sie Jesus ihre Sünden bekennen und indem Jesus in ihr Leben kommt und diesen Riss heilt, der hier entsteht, diese Trennung von Gott wiederherstellt. Sie dürfen gerne auf mich zukommen oder sonst auf eine sympathische Person, die hier vorne ist. Also, ihr wisst schon. Oder vielleicht auf ihre Begleitperson. Diese Predigt geht auch weiter, wenn Sie persönliche Gebrechen haben, dass Sie Gott um Hilfe bitten, dass Sie da auch gehorsam sind und das machen, was Jesus, was die Bibel anordnet, dass sie Gebet in Anspruch nehmen und Gott soll ihr erster Ansprechperson sein. Als ich damals im Spital war und da habe ich mir gedacht, ich will in jeder Situation, wenn ich schon auf solche Kügelchen hier vertrauen sollte, dann will ich noch viel mehr in jeder Situation, bei jedem Schmerzen will ich zuerst Gott anrufen. Und diese Predigt geht weiter, indem sie zuerst Gott anrufen in ihrem Leben mit den Schmerzen. Und diese Predigt geht weiter beim Tragen, dass wir uns zusammentun und miteinander tragen und Menschen vor Jesus bringen. Auch gerade im Blick auf die Evangelisation, die kommt. Wir wollen Menschen auswählen und uns entscheiden, für wer wir beten. Dann wollen wir gemeinsam Menschen vor Jesus bringen. Zu viert für verlorene Seelen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und dass es dein erster Auftrag ist, Menschen zu heilen, die innere Heilung und Zerrissenheit wiederherzustellen, die Beziehung mit dir wieder in Ordnung zu bringen, Jesus. Und du hast die Sünden getragen, die Schuld, die wir begangen haben. Und wir dürfen Frieden haben. Hab Dank dafür, Jesus. Und wir loben dich auch, dass wir zu dir kommen dürfen mit großer Zuversicht, mit unseren Schwachheiten und Krankheiten. Und dass du versprichst, es wird besser mit uns, wenn wir beten, Herr. Wir wissen nicht wie, aber es wird besser. Und wir haben großes Vertrauen auf dich, Herr Jesus. Dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wir wollen getrost sein, weil du auf unserer Seite stehst, Herr. Und gib uns ein großes Anliegen und eine Not für Menschen, die verloren sind, Herr, die dich nicht kennen, die in dieser Zerrissenheit weiterleben und denken, sie können diese Zerrissenheit füllen mit Freuden, die so kurzlebig sind und doch immer wieder vorbei sind. Schenk, dass sie inneren, tiefen Frieden finden bei dir, Herr Jesus. Und gebrauch uns dazu und schenk uns Mut und Kreativität, so wie du den Mut und Kreativität diesen vier Menschen gegeben hast, Herr. Und lass uns erleben, dass Menschen zu dir finden und heil werden, Herr. Dir sei Lob und Dank, Herr. Du bist groß und wir loben deine Macht, auch hier in der Gemeinde, Herr. Amen.